So, dann begrüße ich hier die Neuankömmlinge zu unserer Abendveranstaltung. Und zwar geht es um das Thema Deutschland raus aus der NATO. Auf dem Podium sitzt Gretel und Max. Gretel schreibt für die Kommunistische Arbeiterzeitung und unter anderem auch auf Draht in der Gruppe DKP. Nee. Mit der Gruppe DKP, Entschuldigung. Die vor den Betrieben verteilt wird, zum Beispiel BMW und MAN. Und Max ist noch jung, der schreibt dann aber auch bald. Der ist in einer kommunistischen Organisation. Beide haben halt eine halbe Stunde, also wird wieder eine Stunde Vortrag sein und danach Pause und dann werden die Diskussionen geführt. Und ich fand den, so wie Stiller gemacht hat mit den Namen, weil ich kenne leider nicht alle, fand ich sehr gut, dass halt, dass man die Leute ansprechen kann. So, dann übergebe ich an Gretel.
Deutschland raus aus der NATO? Fragezeichen. Ich halte diese Losung für falsch und zwar aus folgenden Gründen. Unabhängig von der subjektiven Absicht derjenigen Freunde und Genossen, die sie aufstellen, greift sie nicht unmittelbar den deutschen Imperialismus an, sondern die NATO und damit den US-Imperialismus. Sie schürt die Illusion, der deutsche Imperialismus wäre friedlicher, weniger gefährlich, ohne die NATO und verharmlost damit den deutschen Imperialismus. Sie beinhaltet eine Option der deutschen Monopolbourgeoisie und ihres Staates in ihrem Kampf um die Beherrschung möglichst großer Teile der Welt. Das Streben auch ohne und gegen die USA antreten zu können. Diese Losung lenkt also ab vom deutschen Imperialismus, statt auf den Kampf gegen ihn zu orientieren. Und das ist doch unsere Aufgabe als Teil des internationalen Kampfes der Arbeiterklasse und der unterdrückten Völker gegen den Imperialismus überhaupt. Warum ist das so? Ich muss jetzt wie immer zurück in die Geschichte, weil ohne Bewegung und Geschichte versteht man die Dinge nicht. Gründung der NATO 1949. Es ist ein politisches und militärisches Bündnis unter Führung der USA und auf ihre Initiative auch entstanden. Der Anti-Hitler-Koalition, aber nur des Teils im Westen, also des imperialistischen Teils, inzwischen dann nun auch gegen die Sowjetunion. Ihr kennt wahrscheinlich alle oder die meisten von euch den Ausspruch ihres ersten Generalsekretärs Lord Ismay, der als Ziel der NATO zusammenfasste, to keep the Russians out, the Americans in und the Germans down. Also, die Sowjets aus Europa draußen zu halten, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Der Zweck von Seiten der USA war, die eigene Stellung auch in Europa gegenüber den imperialistischen Mächten dort zu festigen und auszubauen. Den deutschen Imperialismus dabei unter Kontrolle zu halten und so den Kampf gegen den Kommunismus anzutreten. Das hieß damals konkret, die Sowjetunion zu schwächen, wo es nur ging, um sie schließlich besiegen zu können und eine weitere Errichtung volksdemokratischer und sozialistischer Staaten in Europa und weltweit zu verhindern. Für diesen Kampf brauchten sie aber den deutschen Imperialismus. Und dieser wiederum bot sich an als Frontstaat. Unter Bruch wesentlicher Bestimmungen des Potsdamer Abkommens wurde nicht nur die Bildung des westdeutschen Separatstaates gebilligt, sondern auch eine Remilitarisierung Westdeutschlands geplant. Allerdings unter Kontrolle des US-Imperialismus, eingedämmt durch ein europäisches und transatlantisches Bündnis. Es war die einzige Möglichkeit damals für die deutsche Monopolbourgeoisie und ihr politisches und militärisches Personal, ein erneutes Mal wieder auf die Füße zu kommen. Ursprünglich sollte die Militarisierung Westdeutschlands innerhalb einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft erfolgen, in die das westdeutsche Militär eingegliedert werden sollte. Doch dieser Plan scheiterte an der französischen Nationalversammlung, die 1954 dagegen stimmte. Und so wurde Westdeutschland 1955 in die NATO aufgenommen, wie auch gleichzeitig in die Westeuropäische Union. Anders als vor allem der französische Imperialismus für die EVG ursprünglich vorgesehen hatte, also für die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, bedeutete die Aufnahme in die NATO den eigenständigen Aufbau einer westdeutschen Armee mit bis zu in den 70er Jahren 500.000 Soldaten und ebenfalls in den 70er Jahren und einer Stärke, die ungefähr die Hälfte der konventionellen Kampfkraft der NATO in Europa ausmachte. Und das jetzt nur zur Information, ist eigentlich für unser Thema jetzt nicht wichtig, und bis zu über 5% des Bruttoinlandsprodukts kostete. Verboten waren Herstellung und von Besitz von ABC-Waffen, also atomare, biologische und chemische Waffen, und weiterer schwerer Waffen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, ich weiß es nicht genau, aber dass es bis heute keinen Flugzeugträger gibt in der BRD, liegt an diesen schweren Waffen, die verboten waren. Das heißt, die NATO und damit das Bündnis mit den USA hatte für den deutschen Imperialismus von Anfang an einen widersprüchlichen Charakter. Zum einen bedeutete es die zwangsläufige Duldung der Kontrolle durch den US-Imperialismus und damit bestimmte Einschränkungen. Zum anderen aber nutzte dieses Bündnis ihm und benutzte er dieses Bündnis auch, um wieder erstarken zu können, auch gegen die Bündnispartner. Das aber bedeutet, dass die Forderung Deutschland raus aus der NATO immer auch den Aspekt beinhaltet, von Seiten des deutschen Imperialismus her gesehen, die lästige Kontrolle, die Einschränkungen loszuwerden. Und das bedeutet es immer, selbst wenn diejenigen, die sie stellen, das gar nicht wollen. Dieser Aspekt spielte dann erstmal nicht so ganz die große Rolle, schon auch, aber das wollte ich anders machen. So, mache ich anders. Okay. In dieser Zeit, dann ab den 50er Jahren, während die führende imperialistische Weltmacht USA die Drecksarbeit übernahm und so weltweit zum verhassten Sinnbild des aggressiven Imperialismus wurde, wühlte der deutsche Imperialismus im Hintergrund, hatte Beziehungen zu allen faschistischen Regimes, die da so aufgebaut worden sind, beteiligte sich an den Kriegen und tat natürlich, was ganz wichtig war, alles, um die DDR zu destabilisieren. Er nutzte jeden Krieg, jeden Konflikt, den die USA anzettelte, um ökonomisch an Terrain zu gewinnen, Absatzmärkte an sich zu reißen, Kapital zu exportieren. Westdeutschland wurde schnell zum ökonomisch stärksten Staat in Europa und forderte eine entsprechende politische Rolle ein. Es ist an dieser Stelle kein Platz, um all die Stationen der Entwicklung aufzuzeigen, die schließlich zu 1989 führten und danach zu den verstärkten Bemühungen, die führende hegemoniale Macht innerhalb der EU zu werden. Stets aber war der Stachel der Eindämmung durch den US-Imperialismus vorhanden und spiegelte sich in den Haltungen und Auseinandersetzungen hier wie auch innerhalb des Bündnisses entsprechend wider. So in der Auseinandersetzung um die Atombombe, die der Verteidigungs- oder Kriegsminister Strauß damals einforderte, aber nicht bekam. Oder aber die Auseinandersetzung um die Reaktion auf den Bau des antifaschistischen Schutzwalles durch die DDR, die von Seiten des US-Imperialismus nicht so aussah, wie es sich Bonn wünschte, nämlich eine militärische Antwort. Ich möchte an all die Pläne der Bourgeoisie erinnern, die darauf hinaus liefen, mit Hilfe einer Zusammenarbeit mit Frankreich wieder zu einer Großmacht zu werden, die gegen die USA antreten kann. So zum Beispiel das Buch »Der Entwurf für Europa« von Franz Josef Strauß. Oder aber auch von Seiten der Linken an das Schlagwort der Bananenrepublik, das in den 80er Jahren immer wieder benutzt wurde. So, als wäre die BRD ein vom US-Imperialismus abhängiger Staat, dessen Kompradorenbourgeoisie man dazu bringen muss, sich vom US-Imperialismus zu befreien. Obwohl doch Westdeutschland längst wieder zu einem der stärksten, aggressiv seine Interessen durchzusetzenden imperialistischen Staaten geworden ist. Mit der Wahl Gorbatschows zum Staatspräsidenten der Sowjetunion und schließlich der endgültigen Zerstörung der sozialistischen Staaten in Europa durch die beginnenden Konterrevolutionen, also noch vor der Annexion der DDR, spielte dieser Aspekt, die Deutschen unten zu halten, von Seiten des US-Imperialismus beziehungsweise diese Kontrolle loszuwerden von Seiten des deutschen Imperialismus, logischerweise wieder eine heftige Rolle, machte sich der deutsche Imperialismus doch daran, die Nachkriegsordnung gründlich umzukrempeln. Als Beispiel möchte ich bloß ein Zitat jetzt aus einem Artikel des westdeutschen Admirals Elmar Schmeling im Spiegel vom Mai 89 bringen. Zitat: Bis heute ist vielen Deutschen noch gar nicht klar, dass die NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik aus der Sicht der siegreichen Westmächte zwei entscheidenden Zielen diente. Zunächst sollte Westdeutschland unter enge Kontrolle gebracht werden. Dies und nur dies, beschwert er sich, war das Interesse der westlichen Nachbarn. Später war es dann ganz im Sinne der Sieger, die wachsende Wirtschaftskraft der Bundesrepublik für die militärische Verteidigung des ganzen Westens zu nutzen. Es mag dahingestellt bleiben, ob die Westdeutschen nun wirklich, wie einige ausländische Beobachter meinen, aus dem Schatten der Nachkriegszeit heraustreten. Es kann auch offen bleiben, ob diese Normalisierung unseren Alliierten verständlich sein wird. Es ist einfach so. Und darauf müssen sich Amerikaner, Briten und Franzosen einstellen. Auch wenn Schmeling sich in diesem Artikel gegen eine weitere atomare Aufrüstung wandte, bleibt doch die Haltung, sich aus der Umklammerung lösen, wieder aus dem Schatten der Nachkriegszeit heraustreten zu wollen. Es fragt sich doch, in welche Zeit man wieder eintreten wollte. Vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg oder wohin eigentlich? Diese Debatte wurde fortgesetzt im Zuge der 2+4-Verträge. Ein wiedervereinigtes Deutschland rief bei den imperialistischen Konkurrenten des deutschen Imperialismus durchaus Befürchtungen hervor. Vor allem die britische Regierung, aber auch die französische hatten heftige Widerstände, wie der damalige Bundeskanzler Kohl in seinen Memoiren beschreibt. Im April 89 zitiert die Welt am Sonntag den nordamerikanischen Politiker Kissinger folgendermaßen: Soll der innere Zusammenhang des Westens gesichert werden, muss er eine eigene Vision für ein vereinigtes Europa entwickeln. Geschieht dies nicht, wird die wirtschaftlich und militärisch stärkste Nation Europas, die Bundesrepublik Deutschland, mit Sicherheit ihren eigenen Weg gehen. Der Weg, wie die Herrschenden in Washington, aber auch in Paris oder London, einen möglichen Alleingang des deutschen Imperialismus verhindern wollten, war wiederum die Eindämmung. Durch die verstärkte Einbindung in eine Zusammenarbeit mit den europäischen Imperialisten, also die Europäische Gemeinschaft und später dann die Europäische Union und durch die NATO. Letztere sollte von Seiten der USA und Großbritannien auch dazu dienen, eine etwaige zu enge Zusammenarbeit, vor allem von Frankreich und Deutschland, gegen die USA zu verhindern. Wieder in ein Zitat, diesmal aus einer deutschen Denkfabrik, Bertelsmann Stiftung: Dass Deutschland militärisch und sicherheitspolitisch in die NATO eingebunden bleibt, war eine zentrale westliche Bedingung für die Wiedervereinigung. Der atlantische Rahmen wird insbesondere von denjenigen politischen Eliten in den westeuropäischen Ländern, vor allem von den britischen Konservativen, als unabdingbar angesehen, die die europäische Integration als nicht geeignet bzw. als nicht hinreichend für die Kontrolle des deutschen Machtpotenzials bewerten oder darin sogar die Gefahr eines deutschen Europas wittern. So beschrieb das 1999 ein Professor für politische Wissenschaft für die Bertelsmann Stiftung. Die Bedingungen für die Einverleibung der DDR von Seiten der Westmächte waren denn auch die weitere Eingliederung in die europäischen Verträge, der Verbleib in der NATO, die Reduzierung des Militärs auf höchstens 370.000 Soldaten, das Verbot von ABC-Waffen. Dieser Vertrag gilt bis heute noch, zumindest. Wenn wir uns daran erinnern, bis vor kurzem, also noch vor dem Einmarsch russischen Militärs in die Ukraine, war hier im Land die Diskussion, ob man nicht wieder in irgendeiner Form zur Atombombe kommt. Also entweder mit Frankreich oder sonst irgendwie. Also dieser Vertrag ist auch nicht ewig. Und ich frage nun, ist es denn die Aufgabe von Kommunisten unter imperialistischen Bedingungen, diesen Vertrag in Frage zu stellen? Also unter Bedingungen, die doch leider dadurch gekennzeichnet sind, dass wir weit davon entfernt sind, die Machtfrage in diesem Land zugunsten der Arbeiterklasse lösen zu können. Wenn wir das können, dann schaut es anders aus. Dann müssen wir nicht mehr in einem imperialistischen Kriegsblock sein. Das ist klar. Aber das sind wir nicht. Der deutsche Imperialismus machte sich auf jeden Fall daran, diese Bündnisse, die doch zur Eindämmung gedacht sind, in seinem Interesse zu nutzen. Und, wie es der damalige Außenminister und vorherige BND-Chef Kinkel 1993 als Ziel vorgab, nach außen etwas zu vollbringen, woran wir zweimal zuvor gescheitert sind. Also er knüpft an die zwei Weltkriege. Im Einklang mit unseren Nachbarn zu einer Rolle zu finden, die unseren Wünschen und unserem Potenzial entspricht. Wir sind aufgrund unserer Mittellage, unserer Größe und unserer traditionellen Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa dazu prädestiniert, den Hauptvorteil aus der Rückkehr dieser Staaten nach Europa zu ziehen. Gemeint waren damals mit diesen Staaten Polen, Ungarn, die Tschechische und ab 1993, die erfolgreich, nachdem die Tschechische Republik ja auch erfolgreich geteilt worden ist, die Slowakische Republik. Dieser Heimatmarkt, wie sie ein Vertreter der Deutschen Bank damals nannte, wurde in Windeseile mit Waren made in Germany überflutet. Schaltstellen der Wirtschaft wie Banken, Telekommunikation, Energieversorger, Presse aufgekauft und Deutschlands innerhalb kürzester Zeit der weitaus größte Handelspartner und Direktinvestor in diesen Staaten geworden. Mit viel Druck und Angeboten an den Konkurrenten und Bündnispartner Frankreich wurde die EU-Osterweiterung auf den Weg gebracht und noch bevor diese vollzogen war, auch die erste Runde der NATO-Osterweiterung um diese Staaten, die entgegen der landläufigen Meinung eben nicht vom US, sondern vom deutschen Imperialismus vorangetrieben worden war. Wir hatten das gestern kurz. Es war auch nicht so, wie meines Erachtens von dem her, was ich weiß, wie Jörg das sagt, dass das von beiden gleichermaßen war, sondern zumindest beschreibt es Rühe in seinem Buch, dass erst einmal er gar nicht auf große Gegenliebe gestoßen ist mit seinem Vorstoß, diese Staaten in die NATO aufzunehmen. Übrigens natürlich, aber das wissen hier alle, gegen alle Zusagen an Gorbatschow. Jegliche Bestrebungen der aus den Konterrevolutionen und den Wirren der Übergangszeit hervorgegangenen Bourgeoisien, sich eigenständig oder gar wieder im Bündnis mit der Russischen Föderation zu gewinnen, zu organisieren, sollten frühzeitig unterbunden werden. Das altbekannte Argument von Kohl war damals und von Rühe, für Stabilität und Ordnung sorgen zu wollen. Logisch, mit der NATO. Nach erfolgreicher Osterweiterung sowohl der NATO wie auch der EU und davor schon der vom deutschen Imperialismus vorangetriebenen erfolgreichen Zerschlagung Jugoslawiens, und da bin ich jetzt auch anderer Meinung wie der Jörg gestern, es war erfolgreich, das Land ist zerschlagen und das war das Ziel. Kinkel 1992, Serbien muss in die Knie gezwungen worden, das hat man erreicht. Ging es vor allem um die sogenannte Vertiefung der Europäischen Union und die Durchsetzung der hegemonialen Bestrebungen des deutschen Imperialismus innerhalb dieses Bündnisses. Das Ziel einer strategischen Autonomie einer EU, das Ziel gegenüber den USA gleichziehen zu können, wurde ab diesem Zeitpunkt immer offener benannt. Was soll denn in diesem Zusammenhang eines stärker werdenden deutschen Imperialismus, der seine Weltmachtansprüche wieder mehr oder weniger offen anmeldet, eine Forderung nach Austritt aus der NATO, also nach dem Bruch des transatlantischen Bündnisses? Ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an die schweren Zerwürfnisse mit den USA 2003, als die Bundesrepublik unter der Schröder-Regierung offen den USA die Gefolgschaft aufkündigte und zusammen mit Frankreich und der Russischen Föderation gegen eine Militärintervention in den Irak stimmte. Was in Verkennung des deutschen Imperialismus für viele Friedensfreunde begrüßenswert erschien, war nichts anderes als der Schutz deutscher und französischer Interessen im Irak bzw. insgesamt im Mittleren Osten. Das lasse ich jetzt aus, sonst wird es zu lang. Noch 6 Jahre zuvor, 1997, hatte der US-Stratege Brzezinski festgestellt, es sei zurzeit nicht zu befürchten, dass ein politisch so stark integriertes Europa entstehe, dass es die Vereinigten Staaten in absehbarer Zeit in geopolitischen Angelegenheiten herausfordern können, die anderswo von hoher Bedeutung für Amerika sind, insbesondere im Nahen Osten. Gerade da aber war Total, also die französische Ölfirma, tätig und hatte Deutschland wieder angefangen, wie es in den 80er, Ende der 80er Jahre schon war, zum stärksten Handelspartner des Irak, übrigens auch des Iran, zu werden. Und auch die ganzen Firmen wie Siemens und so weiter und so fort waren natürlich vor Ort. Ein Krieg der US-geführten NATO gegen den Irak war also durchaus nicht im Interesse Deutschlands und Frankreichs, sondern auch, und selbst wenn es ein Nebenschauplatz war, gegen deren Einfluss und Absatz gerichtet. Dieses Brzezinski-Zitat zeigt aber auch, dass die Herrschenden in den USA sehr wohl ein Auge darauf haben, wie sich die zunächst doch durchaus geförderte Einbindung des deutschen Konkurrenten in ein vereinigtes Europa entwickelt und worum es Brzezinski vor allem auch geht, wie eine enge Zusammenarbeit Deutschlands bzw. der EU mit der Russischen Föderation möglichst verhindert bzw. unter und zugunsten US-amerikanischer Vorherrschaft kontrolliert werden kann. Nochmal Brzezinski, schlössen die eurasischen Mächte sich gegen die Vereinigten Staaten zusammen, dann könnte Washington die weltweite Vorherrschaft vermutlich nicht behalten. Eurasien ist mithin das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft in Zukunft ausgetragen wird. Zitat Ende. Damit sind wir in der Gegenwart angekommen und dem Krieg, der auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen wird. Oder sagen wir mal, auf dem Rücken des ukrainischen Volkes. Diesem Krieg sind vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts folgende Entwicklungen vorangegangen. Eine Ausdehnung der Machtposition des deutschen Imperialismus innerhalb der EU auf Kosten aller anderen EU-Staaten, vor allem während der sogenannten Finanz- und anschließend Euro-Krise. Permanente deutsche Handelsüberschüsse gegenüber den anderen EU-Staaten, aber auch gegenüber den USA. Eine bis zur Ukraine-Krise 2014 für den deutschen Imperialismus äußerst gedeihliche Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation, die nicht nur steten und relativ billigen Gaszufluss sicherte, sondern auch Beteiligungen von BASF und E.ON an der Exploration russischer Gasquellen, wie überhaupt einträgliche Profite für die in Russland tätigen deutschen Monopole, Siemens, Daimler Deutsche Bank und wie sie alle heißen. Doch die Herrschaften können den Hals ja nicht voll genug kriegen. Auch Ausdehnung des Einflusses der EU und damit vor allem Deutschlands weit über die EU hinaus, über allerlei EU-Assoziierungsabkommen, eben auch mit der Ukraine. Gleichzeitig torpedierten seit 2008 die Regierungen Frankreichs und Deutschlands die von der US-amerikanischen Regierung geforderte Aufnahme der Ukraine in die NATO. Die vorantreibende Rolle des US-Imperialismus gemeinsam mit Großbritannien in der Zuspitzung der Widersprüche zur Russischen Föderation, die kategorische Ablehnung jeglicher Verhandlungen, was schließlich den Einmarsch russischen Militärs in die Ukraine zur Folge hatte, ist auch eine Antwort auf diese Entwicklung. Die Herrschenden hierzulande hatten sich nun zu entscheiden, weiter mit Russland zusammenzuarbeiten, zumindest auf dem Energiesektor, oder den Bruch mit den USA zu riskieren, mit allen Folgen auch innerhalb der EU, oder aber im Bündnis mit den USA Russland zu bekriegen. Letztere Strömung setzte sich durch. Dass diese Durchsetzung auch innerhalb der herrschenden Klasse nicht ganz so einfach war und ist, zeigt sich meines Erachtens schon alleine an der Aggressivität, mit der nun jeder Politiker, ob nun Merkel oder Schröder, ist ganz egal, bekämpft wird, der seine Zusammenarbeit mit Russland nicht zum größten Fehler erklärt. Auf der anderen Seite macht nun der Vorwurf des Vasallentums die Rede, die Runde. Es gibt ihn quer durch die politischen Lager, aber auch in den europäischen Auseinandersetzungen. Der Jörg hat gestern schon kurz darauf hingewiesen, deswegen muss ich das jetzt gar nicht mehr so lang machen. Es gibt von einer europäischen Denkfabrik mit Sitz in Berlin nun den Vorwurf oder die Warnung vor einer Vassalisierung gleich ganz Europas. Eine Warnung, die auch der verärgerte französische Staatspräsident Macron gegen Deutschland schickt. Macron schaut sehr misstrauisch auf die neu erwachte Liebe des deutschen Imperialismus zu seinem US-amerikanischen Bündnispartner zu Ungunst des deutsch-französischen Bündnisses. Schließlich hat der französische Imperialismus Erfahrungen mit einer deutsch-amerikanischen Kungelei zu seinen Ungunsten, die gab es schon in den 20er Jahren. Im letzten Jahr wurde Frankreich von der Scholz-Regierung permanent vor den Kopf gestoßen, und zwar auf allen Ebenen. Ich muss das jetzt nicht ausführen, weil ja jetzt nicht die Widersprüche innerhalb der EU das Wichtige sind, sondern nur, dass dieser Vorwurf des Vassallentums jetzt auch in herrschenden Kreisen, auch innerhalb der EU geführt wird, was ja nichts anderes heißt, als wie zu sagen, Leute, hört auf, ihr müsst jetzt eure eigenen Interessen durchsetzen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es weitergeht. Während aber Macron weiterhin an das Ziel der strategischen Autonomie der EU erinnert, was man sich doch als Ziel gesetzt hat, um gegen den deutschen Imperialismus antreten zu können, also das Bündnis mit der USA in Frage stellen zu können, das heißt auch das Bündnis der NATO, weil das ist das Bündnis mit der USA. Erklärt Scholz plötzlich, wer nostalgisch den Traum europäischer Weltmacht nachhängt, wer nationale Großmachtfantasien bedient, der steckt in der Vergangenheit. Stattdessen müsse man eng an der Seite der Vereinigten Staaten stehen. Täuschen lassen sollten wir uns davon nicht. Trotz des, meines Erachtens, offensichtlichen wirtschaftlichen Schadens, den der Bruch mit Russland bedeutet und über den die USA durchaus nicht traurig ist, wäre ja auch komisch, nutzt der deutsche Imperialismus die Situation in seinem Interesse. Zur rasanten Militarisierung und Aufrüstung des Landes, dazu das Volk wieder kriegsfähig zu machen und auch dazu, und das gehört zusammen, die eigene Geschichte nun endgültig zu entsorgen. Hitler verschwindet hinter Putin. Deutsche Panzer kämpfen für die Freiheit in der Ukraine. Rheinmetall kündigt gleich die Herstellung eines supermodernen Kampfpanzers mit dem traditionsreichen Namen Panzer. Panzer gleich direkt in der Ukraine an. Man nimmt also Besitz. Man kann das auch Rache nennen. Während Waffen in den USA besorgt werden, wird gleichzeitig verstärkt auf nationale Produktion gesetzt. Diese Bestrebungen sind nicht neu, haben nun aber an Fahrt aufgenommen. So schrieb bereits 2019 der General AD Erich Warth, lange Zeit engster militärpolitischer Berater Merkels und heute Mitunterzeichner des Aufrufs von Wagenknecht und Schwarzer, Zitat: Auch wenn der Einsatz von Militär und Gewalt eine Ultima Ratio des politischen Handelns bleibt, scheint das Vorhalten modern ausgerüsteter Streitkräfte unumgänglich zu sein, um als politischer Akteur auf der internationalen Bühne ernst genommen zu werden. Aber braucht es dazu unbedingt eine nationale Rüstungsindustrie? Er schreibt dann, dass es doch eigentlich viel billiger ist, das Zeug einzukaufen, und kommt dann zu dem Schluss: Im Falle des Falles ist nicht sichergestellt, dass ausländische Produzenten liefern, nicht zuletzt auch aus politischen Gründen, die sich ändern können. Der eigene sicherheitspolitische Handlungsspielraum ist ohne eine nationale Rüstungsindustrie mit Kernkompetenzen und nationalen Schlüsseltechnologien stark eingeengt. Auf internationaler Bühne wieder ernst genommen zu werden, notfalls auch militärisch gegen seine Bündnispartner losziehen zu können, darauf bereitet sich der deutsche Imperialismus jetzt vor. Sollen wir jetzt fordern, Deutschland raus aus der NATO, wo er doch gerade alles tut, um das notfalls tun zu können? Wir müssen doch ganz genau das Gegenteil tun. Gerade weil es so schwierig ist, zu durchschauen ist, was der deutsche Imperialismus und sein geschäftsführender Ausschuss, also die Regierung, da so treiben. Gerade weil doch weder Putin oder aber die USA in diesem, weil doch entweder Putin oder aber die USA in diesem Krieg als Hauptfeind verstanden werden, möchte ich jetzt mal ein Beispiel erzählen vom Verteilen, der auftrat vor MAN. Wir hatten vorne eine Schlagzeile gegen die Waffenlieferungen. Der eine Kollege sagt mir: Geh doch damit zu Putin. Eine halbe Stunde später sagt der andere: Das ist doch die USA. So, das sind die Haltungen, die man bei uns so findet. Dass der deutsche Imperialismus damit irgendwas zu tun hat, das muss uns allen klar sein. Das ist die absolute Minderheit, die das so sieht. Und diejenigen, die die Aufgabe sehen, genau diesen deutschen Imperialismus trotz all dieser Verwirrnisse und Wirrnisse zu bekämpfen, die ist eine noch kleinere Minderheit. Aus diesem Grunde müssen wir den deutschen Imperialismus entlarven, müssen gegen ihn agitieren und mobilisieren, gegen seine Kriegstreiberei und Militarisierung, gegen die weitere Zerschlagung der demokratischen Rechte, gegen die Abwälzung der Kosten auf die Arbeiterklasse. Das sind die unmittelbaren Aufgaben, die wir haben. Eine Losung, Deutschland raus aus der NATO, widerspricht dem. Ich bin fertig.
Hallo, guten Abend. Ist jetzt natürlich so ein bisschen die Gefahr, wir haben uns natürlich vorher nicht abgesprochen, sondern haben die Spannung gehalten bis zum letzten Moment, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle wiederhole, oder ähnliche Fragen und Themen von einer anderen Seite nochmal angehe. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich werde mich jetzt aber erstmal an das Skript halten. Den Rest können wir dann in der Diskussion nochmal aufgreifen. Mir ist die Vorbereitung zu der Fragestellung tatsächlich nicht so leicht gefallen. Das liegt unter anderem daran, dass die kommunistische Organisation hierzu bislang keine entwickelte Debatte als Grundlage geführt hat und auch daran, dass es aus meiner Sicht sehr unterschiedliche Ebenen angesprochen werden, wenn nach der Tauglichkeit, das heißt dem Nutzen bzw. Schaden einer solchen Losung für die Arbeiterbewegung gefragt wird. Die KO verwendet diese Losung immer wieder in Stellungnahmen wie viele Organisationen in der Friedensbewegung, auch die DKP, in denen oftmals neben dem Austritt Deutschlands aus der NATO ebenfalls gefordert wird, NATO raus aus Deutschland. Aber welche Rolle spielt die Losung? In meinen Augen rangiert diese Forderung auf dem Niveau einer Tageskampflosung und hat weniger die Qualität einer strategischen Kampforientierung. Zumindest, das kann ich für die K.O. sagen, gäbe es hierzu keine ausreichend ausgereifte Debatte darum. Abgesehen davon, dass ganz grundsätzlich gesprochen der Mangel an einer begründeten Strategie und Taktik für den Klassenkampf zentrale zu leistender Aufgabe der Bewegung ist. Abgesehen von der Richtigkeit einer solchen Losung auf Basis der Bewertung der Rolle und Entwicklung der NATO und des deutschen Imperialismus fragt eine Beurteilung eben dieser Forderung auch nach dem Bewusstseinsstand der Arbeiterklasse und Bewegung. Inwiefern ist eine Losung konkret dazu geeignet, an einem vorhandenen Bewusstseinsstand der Arbeiterklasse anzuknüpfen und diesen zu leiten und voranzubringen? Man könnte und müsste sich also für eine umfassende Beantwortung der Frage von verschiedenen Seiten annähern. Interessant wäre im Übrigen auch die Parallele zur Forderung eines Austritts aus der EU, zu dem es außerdem einen großen Debattenfundus linker und kommunistischer Kräfte jetzt kürzlich natürlich aus Großbritannien gibt, den man besprechen könnte. Ich konzentriere mich jetzt auf ähnliche Themengebiete wie du. Zunächst einmal zum Überblick der Debatte, wie ich sie kenne. Gegner der Losung argumentieren wohl, du hast es natürlich viel besser gemacht, aber ich sage es jetzt mal so, wie ich es mir gedacht habe, grob gesprochen und zugespitzt, die Forderung lenke ab vom aggressiven Weltmachtstreben des deutschen Imperialismus, der aufgrund seiner historisch gewachsenen Umstände von besonderer Aggressivität gezeichnet ist. Das deutsche Monopolkapital drängt zur Weltmacht und wird dafür früher oder später auch seine Haltung zum US-Imperialismus und zur NATO anpassen. Die Forderung aufzustellen bedeutete letztlich mindestens die Gefahr, auf dem Standpunkt von Teilen einer Fraktion des deutschen Finanzkapitals zu landen, die verstärkt nach Autonomie drängt und die EU zum eigenständigen militärischen Instrument entwickeln wollen. Es ist eine Position gegen den US-Imperialismus, nicht aber gegen das deutsche Finanzkapital. De facto würden die USA zum Hauptfeind erklärt werden. Das Lager derjenigen Linken und Antimilitaristen, die Losung nutzen und für gut befinden, ist breiter und daher schwieriger zu bestimmen. Ein Teil würde wohl in etwa argumentieren, die NATO ist das größte und gefährlichste Militärbündnis der Welt. Die Bedrohung der Völker und Arbeiterklasse weltweit durch die NATO muss bekämpft werden. Ein Schlag zur Schwächung der NATO ist ein Sieg der fortschrittlichen Kräfte. Mit der Beteiligung Deutschlands in der NATO ist die BRD Teil der gewalttätigen Politik und wird zugleich zum Angriffsziel für Kriege. Es ist im Interesse der deutschen Arbeiterklasse, dass Deutschland aus der NATO austritt, sie schwächt und der aggressive Handlungsspielraum der BRD eingeengt wird. Anders argumentieren sicherlich souveränistische Vertreter der Sozialdemokratie, wobei Oskar Lafontaine wohl zu ihren prominentesten Köpfen gehört. In seinem 2022 erschienenen Buch Ami, It's Time to Go, Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas, argumentiert er, Zitat, für all das, gemeint ist die Kriegspolitik der USA gegen Russland und China, brauchen die USA Vasallen, die ihre aggressive Außenpolitik mittragen. Zu den treuesten Vasallen gehören die Europäer, allen voran Deutschland. Deswegen haben wir die Lage, in die wir jetzt geraten sind. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand. Wir müssen uns aus dieser Situation befreien. Wir können nicht eine Politik unterstützen, in der ein Staat sagt, ich muss alle anderen Staaten klein halten und muss sie durch Handelskriege schwächen, muss sie in ein militärisches Wettrüsten verwickeln oder Krieg gegen sie führen. Dieses Bestreben der USA, die einzige Weltmacht zu sein und keinen ernsthaften Rivalen aufkommen zu lassen, bestimmt die weltpolitische Lage. Zitat Ende. Bis zu einem gewissen Grad spiegelt die Position Lafontaines die Wirklichkeit wider, indem er die auf die Wolfowitz-Doktrin der USA basierende Position zur alleinigen Weltmacht beschreibt. Auf Basis dieser richtigen Anteile, die man nicht ausblenden sollte, zieht er in der Tat allerdings bereits den nicht mehr groß versteckten Schluss, Deutschland muss selbst Großmacht werden, um die aggressive Politik der USA gegen die aggressive Politik der USA opponieren zu können. Nur vor dem Hintergrund ein kleiner Bezug zur Linkspartei. Hier hatte sich der rechte Flügel 2011 in der Programmdiskussion durchgesetzt, in dem nunmehr die Auflösung der NATO gefordert wird, weil sie nicht bereit waren, die Position Austritt aus der NATO zu akzeptieren. Gysi argumentiert diesen Schritt gegenüber dem US-Botschafter Philip Murphy 2009 bereits als einen taktischen Zug, um die Haltung zur NATO schwammig zu belassen. Es sei nötig gewesen, um eine radikalere Forderung zu unterbinden. Nico Popp kommentiert die nun unter anderem von Kipping geforderte Neubewertung der NATO in der jungen Welt am 28. März 2023 so. Zitat, Kipping kündigt die 2011 ins Erfurter Programm aufgenommene Kompromissformel nun von rechts auf. Das ist nur konsequent in einer Partei, in der diejenigen, die den Austritt aus der NATO fordern, so oder so keinerlei Rolle mehr spielen, können auch die alten Kompromisse zu den Akten gelegt werden. Dass Kipping keinerlei Ordnungsrufe vom Parteivorstand zu erwarten hat, ist selbstverständlich. Zitat Ende. Entscheidend für die Bewertung der Losung ist das Verhältnis USA-Deutschland und die Rolle der NATO in diesem Verhältnis. Für diese Diskussionsrunde hier ist wohl die Frage, welche Bedeutung der Kampf gegen den US-Imperialismus für die deutsche Arbeiterklasse spielt, von besonderer Bedeutung. In dem 2012 im Buch Neues vom Hauptfeind veröffentlichten Artikel Entwicklung der deutschen Bourgeoisie seit dem Bauernkrieg kritisiert Erika die zu stark gegen die USA ausgerichtete Friedensbewegung der 80er Jahre, die sich gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung der Pershing-2-Raketen gewendet hat. Zitat: Ein deutscher Nationalismus wuchs fast unmerklich bei Massen heran, die vorher für ausgesprochen reaktionäre Bestrebungen nicht in Frage gekommen wären. Riesige Kundgebungen für den Frieden klagten die USA und die Sowjetunion an und deckten den Hauptfeind im eigenen Land, der ungestört mit seinen deutsch-deutschen Beziehungen an der Destabilisierung der DDR arbeiten konnte. Zitat Ende. Ich denke, dass der Ablehnung der Losung Deutschland raus aus der NATO eine ähnlich vermutete Gefahr für die Friedensbewegung dieser Tage zugrunde liegt. Hier wird die Kontroverse eventuell am deutlichsten. Sind die jährlich durchgeführten Blockaden der DKP vor der Militärbasis in Büchel, in der US-Nuklearwaffen als NATO-Kapazität liegen, schlecht, weil sie von der eigentlichen Gefahr des deutschen Imperialismus ablenken? Muss denn der Kampf gegen die Aktivitäten der US-geführten NATO einem zugleich zum Parteigänger des deutschen Imperialismus machen? Geht es denn nicht, das eine mit dem anderen zu verbinden? Meine These zur Bewertung der Losung. Die Haltung zu der Losung ist abhängig von der Analyse und Bewertung der konkreten Situation. Es gibt keine generelle, allgemeine Position zu der Frage. Gegenwärtig ist das deutsche Monopolkapital auf die NATO angewiesen. Sie ist ein wichtiges Instrument für die Entwicklung des deutschen Imperialismus und zugleich ein Mittel des Imperialismus zur Unterdrückung der Völker und weltweiten Arbeiterklasse. Die NATO zu bekämpfen, dieses Instrument zu schwächen und zu zerschlagen, ist im grundsätzlichen Interesse der Arbeiterklasse in Deutschland und international. Der Kampf gegen die NATO kann geführt werden, ohne Illusionen in den deutschen Imperialismus zu verbreiten und ohne in das Fahrwasser einer souveränistischen Strategie des deutschen Finanzkapitals zu geraten. Einer Untersuchung der Rolle und Bedeutung der NATO für den deutschen Imperialismus möchte ich ein etwas längeres Zitat aus dem 7. Band der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung voranstellen. Bezogen wird sich auf die 50er Jahre, die Wiederbewaffnung und den NATO-Eintritt der BRD. Zitat: In dem Maße, wie der westdeutsche Imperialismus ökonomisch und politisch erstarkte, traten seine alten expansionistischen und revanchistischen Ziele und Forderungen mehr und mehr in den Vordergrund. Wie seit Beginn seiner Existenz ist für den deutschen Imperialismus ein äußerst hohes Maß an Aggressivität charakteristisch. Diese besondere Aggressivität wird erstens durch die historische Situation bestimmt, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte. Der deutsche Imperialismus konnte nur wieder erstehen, indem er die staatliche Einheit Deutschlands zerstörte und Westdeutschland im Bunde mit dem amerikanischen Imperialismus in den Hauptstoßkeil der NATO gegen das sozialistische Lager verwandelte. Internationale Spannungen bildeten sein Lebenselixier, während jeder Schritt zur Entspannung seine Position untergrub. Immer noch im Zitat: Ein zweiter Faktor, der die besondere Aggressivität des deutschen Imperialismus bestimmt, ist das Wiederaufleben des alten Widerspruchs zwischen seiner ökonomischen Stärke und seinem politischen Einfluss in der Welt. Dieser Widerspruch bildete die Grundlage für seine Bestrebungen, die Vorherrschaft in Westeuropa, besonders in den internationalen staatsmonopolistischen Organisationen, zu erobern und für seine aggressive neokolonialistische Politik auszunutzen. Drittens wurzelt die besondere Aggressivität des deutschen Imperialismus in dem Widerspruch zwischen seinen weit gespannten expansionistischen Zielen und den vorhandenen ökonomischen, politischen und militärischen Mitteln. Diesen Widerspruch versuchen die aggressivsten Kreise des deutschen Imperialismus durch besonders abenteuerliche Methoden der Kriegsvorbereitung und Kriegsführung zu überwinden. Zitat Ende. Das Zitat gibt einen guten Einstieg für unsere Überlegung. Die Kontinuität der Aggressivität des deutschen Imperialismus wird begründet unter anderem mit dem bekannten Diktum in den Worten von Strauß: wirtschaftlicher Riese, politischer Zwerg. Die konkrete historische Situation wird herangezogen, um das Maß der Aggressivität für eine gegenwärtige Phase zu bestimmen. Bündnis mit und gewisse Unterordnung unter die US-geführte NATO wird aus dem Interesse des deutschen Finanzkapitals selbst erklärt. Interessant sind die Bemerkungen dazu, dass internationale Spannungen als Lebenselixier des deutschen Imperialismus beschrieben werden und die fehlende wirtschaftliche, politische und militärischen Mittel mit besonderer Aggressivität kompensiert würden. Seitdem hat sich die Ausgangslage des deutschen Monopolkapitals stark verändert. Die Entwicklung ist bekannt, deshalb nur stichpunktartig und sehr grob hier. Mit der Konterrevolution, Einverleibung der DDR und Osterweiterung. Vertiefte EU-Integration mit Maastricht und Lissabon. Deutschland geht aus der Krise von 2008 gestärkt als deutlicher Hegemon Europas hervor. Zusammen mit einer Russlandpolitik, die eine Gleichzeitigkeit von aggressiver Zurückdrängung des Konkurrenten in Osteuropa und vertraglicher Integration, insbesondere im Energiebereich, bedeutete, setzte der deutsche Imperialismus erfolgreich seine lang gehegten strategischen Expansionsziele und die Vorherrschaft über einen vereinigten europäischen Wirtschaftsraum durch. Der weitere Weg wird von Scholz in seiner Rede an der Karls-Universität im letzten Jahr bereits vorgezeichnet. Weitere EU-Osterweiterung mit dem Westbalkan, der Ukraine, Moldau und perspektivisch Georgien, Ersetzung des Konsens durch Mehrheitsprinzip im Rat der EU und weiteres mehr. Uns ist die neu gewählte Akzentuierung als aktive Gestaltungsmacht noch im Ohr, das das Weißbuch der Bundeswehr von 2016 formulierte. Das konzentrierte Eigentum der deutschen Finanzoligarchie impliziert mit Notwendigkeit die Großmachtambition des deutschen Imperialismus. Unübersehbar allerdings auch die Rückschläge und Widersprüche zwischen dem USA-Imperialismus und der BRD, die uns die Sprengung von Nord Stream 2 wohl am deutlichsten vor Augen führt. In einem kürzlich im April 2023 veröffentlichten Strategiepapier, du hast es auch schon angesprochen und Jörg gestern offenbar auch, vom European Council on Foreign Relations unter dem Titel Die Kunst der Vasallisierung, wie Russlands Krieg gegen die Ukraine die transatlantischen Beziehungen verändert hat, wird behauptet, dass eben diese Beziehungen auf das Niveau des Kalten Krieges zurückgeworfen worden wären. Materielle Grundlage dafür bildet laut den Autoren die wachsende Kluft in wirtschaftlicher Stärke zugunsten der USA. Zitat aus dem Papier. Der Fokus auf den Niedergang Amerikas im Vergleich zu China und die jüngsten innenpolitischen Umwälzungen in den USA haben einen wichtigen Trend im transatlantischen Bündnis der letzten 15 Jahre verdeckt. Seit der Finanzkrise 2008 sind die USA im Vergleich zu ihren europäischen Verbündeten immer mächtiger geworden. Die transatlantischen Beziehungen sind nicht ausgewogener geworden, sondern werden immer mehr von den USA dominiert. Die mangelnde Handlungsfähigkeit der Europäer in der Russland-Ukraine-Krise ist auf dieses wachsende Machtungleichgewicht im westlichen Bündnis zurückzuführen. Unter der Regierung Biden sind die USA immer mehr bereit, diese wachsenden Einfluss geltend zu machen. Umso lauter werden die bereits seit der Trump-Administration deutlicher vernehmbaren Stimmen einer strategischen Autonomie Europas. Wobei sich die führenden Vertreter des deutschen Finanzkapitals dabei einig zu sein scheinen, ohne die USA und die NATO geht es nicht. Zumindest noch nicht. Angedacht ist eine strategische Autonomie an der Seite und als Teil der NATO mit längerfristiger Option auf völlige Eigenständigkeit. Das eben erwähnte Papier vom ECOR schlägt 6 Entwicklungsziele für eine strategische Autonomie der EU vor. Erstens, Aufbau einer unabhängigen Kapazität der Unterstützung der Ukraine in einem langen Krieg. Zweitens, verstärkte Entsendung westeuropäischer Streitkräfte in den Osten, die in einigen Fällen die US-Streitkräfte ersetzen können. Drittens, Stärkung der europäischen militärischen Fähigkeiten und der Fähigkeit zu eigenständigem Handeln sowohl innerhalb als auch außerhalb der NATO. Viertens, die Bildung einer geoökonomischen NATO zwischen USA, EU und dem Vereinigten Königreich. Fünftens, Schaffung einer besonderen Verteidigungspartnerschaft zwischen der EU und Großbritannien. Ich habe 6 gesagt, sind wohl nur 5. Diese Ziele, so die Autoren des Papiers, sind, jetzt Zitat, sind in keiner Weise ein Versuch, die Europäer von ihrem amerikanischen Verbündeten abzukoppeln. Sie zielen vielmehr darauf ab, einen fähigeren und verantwortungsvolleren europäischen Partner zu schaffen, der die USA in ihren kommenden Kämpfen wollen und brauchen werden. Zitat Ende. Olaf Scholz bringt sein Verständnis der strategischen Autonomie in seiner Rede vom 9. Mai 2023 so auf den Punkt. Zitat: Die Vereinigten Staaten bleiben Europas wichtigster Verbündeter. Und dabei gilt, in dem Maße, in dem wir nun mehr in unsere Sicherheit und Verteidigung investieren, in zivile Resilienz, in technologische Souveränität, in zuverlässige Lieferketten, in unsere Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen, in diesem Maße sind wir unseren transatlantischen Freunden bessere Verbündete. Den gleichen Ton trifft auch ein im März 2022 verabschiedeter strategischer Kompass des EU-Gipfeltreffens, den Jürgen Wagner so zusammenfasst. Zitat: Die NATO spielt in ihm, also gemeint ist der strategische Kompass, weiter die erste Geige. Gleichzeitig werden politisch, operativ und industriell die Voraussetzungen für eine deutlich größere Eigenständigkeit geschaffen, um im Falle schwerer Konflikte in eine Vollautonomie übergehen zu können. Und weiter: Sollten die USA aber den europäischen Begehrlichkeiten nach einer deutlich gleichberechtigteren Partnerschaft auf Augenhöhe auf Dauer eine Absage erteilen, mag sich das auch ändern. Und der strategische Kompass legt wesentliche Grundlagen dafür, dass dies dann auch möglich wäre. In Frankreich wird die strategische Autonomie traditionell offensiver formuliert als in Deutschland. Töne für einen Austritt aus der NATO sind aber auch hier von den Eliten, abgesehen vom Lager um Le Pen, nicht zu vernehmen. Ist Frankreich doch auch erst seit 2009 unter Sarkozy wieder voll in die NATO-Strukturen integriert worden. In Deutschland sind selbst aus den Reihen der AfD die Vertreter für einen NATO-Austritt um Björn Höcke von der Parteiführung 2016 gebremst worden. Und auch zuletzt bezieht sich Gauland im Bundestag positiv auf die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO, wenngleich er die Hoffnung damit verknüpft, den europäischen Einfluss gegen die USA zu stärken. Souveränistische Positionen, wie sie wohl am prominentesten von Oskar Lafontaine vertreten werden, finden innerhalb der führenden Kreise der politischen Vertreter des Finanzkapitals und ihren Denkfabriken keinen vernehmbaren Widerhall. Deutschland raus aus der NATO wird gegenwärtig von den Sachverwaltern des deutschen Finanzkapitals nicht vertreten. Sie brauchen die NATO zur eigenen Entwicklung noch. Und Deutschland nutzt die NATO geschickt zu eben dieser Stärkung der Eigenständigkeit, wie das hohe Maß an Führungsrolle in der Ostsee und im Baltikum zeigen. Im Zuge des Krieges der NATO gegen Russland erlebt das Kriegsbündnis die von Stoltenberg und anderen anvisierte Revitalisierung, die von den Transatlantikern nach den durch Trump vertieften Bruchlinien erhofft wurde. Der NATO-Gipfel 2022 verabschiedete ein Strategiepapier, das dasjenige von 2010 ablöst und sehr deutliche Parameter festlegt. Darin heißt es, Zitat: Die Russische Föderation ist die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten und für Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum. Und weiter: Die erklärten Ambitionen der Volksrepublik China und ihre Machtpolitik stellen unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte in Frage. Und weiter: Die NATO ist sich des Wertes einer stärkeren und leistungsfähigeren europäischen Verteidigung bewusst, die in einem positiven Beitrag zur transatlantischen und globalen Sicherheit, leistet und die die NATO ergänzt und mit ihr zusammenarbeitet. Initiativen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben und zur Entwicklung kohärenter, sich gegenseitig verstärkender Fähigkeiten bei gleichzeitiger Vermeidung unnötiger Überschneidungen sind der Schlüssel zu unserem gemeinsamen Bemühen, den euroatlantischen Raum sicher zu machen. Zitat Ende. Von der Leyen unterstrich diese strategische Linie in ihrer State of the Union-Rede im September 2022 nochmals. Sie sagt: Die EU zielt im Machtkampf gegen Russland und China auf eine globale Blockbildung, strebt eine umfassende Ausdehnung des westlichen Blocks an und wird im Inneren gegen trojanische Pferde auswärtiger Mächte vorgehen. Ende. Der Feind wird umfassend politisch, wirtschaftlich und militärisch bestimmt. Russland und China. Zugleich wird die Entwicklung, die bereits seit der Konterrevolution 1990 die strategische Orientierung der neuen NATO leitet, fortgeführt. Weltweites und proaktives Agieren des Kriegsbündnisses. Out-of-Area- und Out-of-Defense-Ansätze wurden ab 1999 Bestandteil der NATO-Strategie. Das bedeutete, dass auch wenn kein Mitgliedstaat direkt angegriffen wurde und auch außerhalb des NATO-Gebietes, wird das Kriegsbündnis aktiv werden und wurde es in Jugoslawien dann auch prompt. Diese weltweiten Ambitionen werden im aktuellen Strategiepapier nochmals unterstrichen. So ist es auch kein Wunder, dass am Gipfel der Transatlantischen Allianz neben den NATO-Ländern auch Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland teilgenommen haben. Die summierte militärische Kapazität wird unter Führung der USA weltweit aggressiv eingesetzt. Dafür erweitert sich die NATO in den asiatischen Raum als ein Instrument. Die USA besitzen freilich weitere mit AUKUS und Quad. Ich fasse zusammen und spitze auf die Frage der Bewertung der Losung zu. Wenngleich das Kriegsbündnis aus der Perspektive der USA seit seiner Gründung dem Ziel gegolten hat, Deutschland unten und Russland rauszuhalten, braucht der deutsche Imperialismus die NATO und nutzt die NATO für seine Großmachtbestrebungen. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, dass angesichts der Kräfteverhältnisse in diesem Land, dass ein Austritt Deutschlands aus der NATO unter fortschrittlichen Vorzeichen geschieht. Wenn der deutsche Imperialismus aus der NATO austritt, dann wird das ziemlich sicher reaktionär oder im Kontext gegenwärtig nicht absehbarer, wirklich revolutionärer Klassenkämpfe geschehen. Von einem grundsätzlichen Potenzial oder der Möglichkeit einer Entwicklung aus, die Losung für heute zu bestimmen, bedeutet allerdings eben keine Losung für heute zu geben. Als Parallele. Nur weil Russland potenziell in eben solcher Art imperialistisch agieren möchte und womöglich irgendwann könnte, wie es die alten Imperialisten tun, ist die Handlung der Russischen Föderation heute unter den konkreten Bedingungen und ihrem Verhältnis zu den führenden imperialistischen Ländern zu beurteilen und daraus Schlüsse zu ziehen für die Kampfrichtung und die Bestimmung des Hauptstoßes unserer Bewegung. Der Kampf gegen die NATO ist in der gegenwärtigen weltpolitischen Konstellation wohl die entscheidendste Kampflinie für fortschrittliche Kräfte international. Diesen Kampf abzuschwächen, weil man befürchtet, damit souveränistischen Teilen des deutschen Finanzkapitals in die Karten zu spielen, ist gefährlich. Insgeheim meint vielleicht sogar der ein oder andere Gegner dieser Losung, besser, dass Deutschland in der NATO bleibt, so sind dem gefährlichen Raubtier Ketten angelegt. Eine Kapitulationserklärung für den Klassenkampf heute, der Kampf gegen die NATO ist damit abgesagt. Im Gegenteil, rutscht man schnurstracks auf Basis einer vermeintlichen Gegnerschaft zum deutschen Imperialismus auf Pro-NATO-Linie. Zwar wurden dem deutschen Imperialismus durch die USA gewisse Grenzen, beispielsweise auf selbstständige nukleare Bewaffnung gesetzt, das Einhegen oder Untenhalten Deutschlands aus Sicht der USA ist allerdings zumindest widersprüchlich, geht es doch mit massiven Aufrüstungsforderungen einher. Es bleibt dabei. Aus der Perspektive unseres Hauptfeindes ist die NATO in erster Linie ein notwendiges Mittel für seine Großmachtbestrebung. Wenn wir unsere Gegnerschaft zum deutschen Imperialismus ernst nehmen, dann bedeutet es, dass wir uns heute gegen diese Strategie der Bundesrepublik, also gegen die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO stellen. Eine Anti-NATO-Position als Anti-Amerikanismus und Ablenkung von den Gefahren des deutschen Imperialismus abzutun, wird der widersprüchlichen Beziehung nicht gerecht. Es ist zudem unsere internationale Pflicht, nicht nur die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus, sondern auch diejenige, die von deutschem Boden aus vorbereitet und durchgeführt wird, zu bekämpfen. US-Militärbasen und militärische Infrastruktur, Drohnenmorde aus Ramstein, Nuklearwaffen im Fliegerhorst Büchel, Afrikom in Stuttgart etc. müssen von uns bekämpft werden. Fragt man aus der Perspektive der Weltarbeiterklasse, so ist der Hauptfeind dasjenige Finanzkapital, welches an führender Stelle die Ausbeutung organisiert und seine Macht mit allen Mitteln der Diplomatie, der Finanzpolitik und des Militärs durchzusetzen sucht und auch durchsetzt. Das sind die USA. Sie tun dies in Allianz und gleichzeitiger Konkurrenz mit und zum deutschen Imperialismus. Für die deutsche Arbeiterklasse gilt es, den international zu richtenden Hauptstoß gegen die USA mit dem Kampf gegen unseren Hauptfeind, den deutschen Imperialismus, zu verbinden. Losungen gegen die NATO in Verbindung, das ist sehr wichtig, mit einer klaren Position gegen den deutschen Militarismus sind hierbei hilfreich und orientieren die Bewegung korrekt gegen unseren Gegner. Ändern sich die Beziehungen des deutschen Imperialismus und tritt der Gegensatz zu den USA in den Vordergrund, ändern sich auch unsere Kampflosungen. Es sind keine immerwährenden Positionen, sondern Reaktionen auf konkret befundene Entwicklungen und Verhältnisse. Eine klare Kontraposition gegen die NATO ist heute unabdinglich und möglich, ohne Illusionen in die Zerbrechlichkeit und Zeitlichkeit der Kriegsallianz zu haben und ohne die Großmachtbestrebungen des deutschen Imperialismus aus den Augen zu verlieren. Dabei sind die hier ausgeführten Gedanken und Zusammenhänge für ein umfassendes Verständnis der Strategie des deutschen Imperialismus und seinem Verhältnis zum US-Imperialismus selbstverständlich noch unzureichend. Es wäre weiter und insbesondere auf Basis einer Betrachtung der ökonomischen Kapazität des deutschen Finanzkapitals zu untersuchen, welches Fundament die strategische Autonomie einer deutsch geführten EU hat. Wie stehen die Chancen, dass die EU und Deutschland tatsächlich auf dem Gebiet der Rüstungsproduktion, der Digitalisierung, der Energiepolitik und anderer zentraler Industriezweige gegenüber den USA und auch gegenüber China aufschließt? Und welche Teile des Finanzkapitals sind es, die eine solche Position vorantreiben? Was ist die Strategie des deutschen Imperialismus und wo liegen dafür die zentralen Hindernisse? Eine genaue Erfassung dieser widersprüchlichen Bewegung vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus hat das Potenzial, tatsächlich souveränistische Positionen, die unter falscher Flagge segeln, den Wind aus den Segeln zu nehmen.